Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Das Wort für die Predigt steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 36 bis 45. Als die Jünger aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht ihn, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. Wenn man ins Internet schaut und dort einfach mal nachfragt, was da zu Ostern gesagt wird, dann geht es da zunächst mal um die Herleitung des Wortes. Die einen sagen, es kommt von einer germanischen Göttin oder von Osten. Andere bringen es mit der Morgenröte. Es finden sich im Internet auch ein paar Hinweise, dass Jesus auferstanden ist. Dass das ist, warum die Christen, warum wir Ostern feiern. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Berichterstattung der Artikel. Ostereier suchen, Familienausflüge, Flüge, Markttage, Kaufen und Verkaufen, das liegt näher, als über die Auferstehung eines Mannes zu reden, weil das eben so unglaubhaft, so märchenhaft ist. Und das scheint in unserer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr zu passen. Schwierigkeiten mit der Auferstehung haben aber nicht nur wir. Nicht nur wir, die wir glauben, und zwar nur glauben, was wir selbst gesehen haben. Für die Jünger war es genauso unglaublich, so entsetzlich, so beängstigend, als sie Jesus das erste Mal sahen, als er einfach kam. Und dabei waren die Jünger vorbereitet. Jesus hatte mehrfach erklärt, dass er sterben und auferstehen. Die Frauen haben davon berichtet, dass das Grab leer war. Petrus ist zum Grab gerannt. Die Emmaus-Jünger haben erzählt, Jesus lebt. Und noch beim Erzählen tritt Jesus in den Raum. Als sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und was machen die Jünger? Glauben sie es? Halten sie die Auferstehung für möglich? Nein. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Die Jünger hatten einen klaren Verstand und sie lassen sich nichts vormachen. Und der Verstand sagt, wer tot ist, ist tot. Das lehrt unsere Erfahrung, das ist so. Sie konnten sich, obwohl sie schon mal erlebt hatten, als Jesus den Lazarus auferweckte, sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass es bei Jesus auch so sein wird, dass ein Mensch aufersteht. Ein Leben nach dem Tod war für sie unvorstellbar, wie für die meisten von uns. Und weil wir uns das Leben nach dem Tod nicht vorstellen können, darum meinen wir, es gibt dieses Leben nicht. Wir gleichen da, und die Jünger unterscheiden sich da nicht von uns, wir gleichen da Zwillingen im Bauch ihrer Mutter, die sich miteinander unterhalten. Da sagt die Schwester zu ihrem Bruder: Ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Und der Bruder bringt sofort den Einspruch: Nein, das hier ist alles. Hier ist es schön, dunkel und warm und wir halten uns an die Nabelschnur. Darüber hinaus gibt es nichts und brauchen wir auch nichts. Aber das Mädchen gibt nicht nach. Es muss doch mehr als diesen dunklen Ort geben. Es muss etwas geben, wo Licht ist und wo wir uns frei bewegen können. Aber sie kann ihren Bruder nicht überzeugen. Dann nach längerem Schweigen sagt sie zögernd, ich glaube noch mehr. Ich glaube, dass wir eine Mutter haben. Jetzt wird der Bruder wütend. Eine Mutter? Eine Mutter? Ruft er. Was für dummes Zeug redest du daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen und du auch nicht. Wer hat dir das bloß in den Kopf gesetzt? Dieser Ort ist alles, mehr gibt es nicht. Warum willst du immer noch mehr? Hier ist es doch gar nicht so übel. Genieß die Wärme und Geborgenheit. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Die Schwester ist von der Antwort ihres Bruders ziemlich erschlagen und verstummt. Doch schließlich fängt sie wieder an. Sie sagt, spürst du nicht ab und an einen gewissen Druck? Das ist manchmal richtig schmerzhaft, weißt du? Ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier, wo es Licht und Raum gibt, wo wir laufen werden und unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das wird wunderbar und aufregend sein. Der Bruder gibt keine Antwort mehr. Er hat genug von den dummen Ansichten seiner Schwester. Den Jüngern ging es nicht anders als diesem Jungen. Sie konnten sich nicht vorstellen und akzeptieren, außer das, was sie kennen und anfassen können. Und als Jesus vor ihnen steht, als das scheinbar unmögliche Wirklichkeit wird, da erschrecken sie, da haben sie eine Heidenangst. Das kann doch nicht sein. Was nicht sein darf. Und darum sehen sie nicht Jesus, sondern sie meinen, sie sehen einen Geist. Wir würden heute sagen, die haben gedacht, sie haben eine Erscheinung, nicht einen Geist, weil ein Geist genauso unglaublich ist wie die Auferstehung. Allerdings, wenn ich in die Buchläden gucke oder ins Fernsehen, da glauben viele an Geister. Und wer nicht an Geister glaubt, der ist schon fast unnormal. Geister stehen heute wieder hoch im Kurs. Ganz im Gegensatz dazu wird die Auferstehung als Möglichkeit ausgeschlossen. Jesus bringt darum die Gedanken der Jünger in die richtige Richtung und sagt zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und Füße. Vorgefasste Meinungen halten sich lange in unseren Köpfen. Schnell lassen sich die Jünger nicht umstimmen. Sie sehen ihn. Und dann ging alles ganz schnell. In ihnen kämpfen noch die Gedanken und Gefühle. Sie können nicht glauben, was sie sehen. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Beim Essen erkennen sie Jesus, wie es die Emmaus-Jünger auch gemacht haben, beim Essen. Kein Zweifel, er ist es. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt sind sie bereit, auf Jesus zu hören. Und dann verstehen sie, was vorher war, was er ihnen immer wieder erklärt hatte. Und dann merken sie, Gott macht tatsächlich einen Neuanfang. Die alten Verheißungen und die Versprechen, die sind in Jesus Christus erfüllt. Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Von nun an wussten die Jünger, was zu tun ist. Und sie wussten, ihr Herr lebt. Und diese Nachricht muss unter die Leute. Und das haben sie getan. Sie haben alles aufgegeben. Und ihr Leben ganz der Verbreitung der Botschaft, Jesus lebt, gewidmet. Der Historiker und Literaturnobelpreisträger Theodor Mommsen sagt, dass die Jünger bereit waren, für eine so absurde Geschichte wie die Auferstehung eines Toten alles aufzugeben. Dafür gibt es eigentlich nur einen überzeugenden Grund, eine Erklärung. Jesus muss tatsächlich auferstanden sein. Ich wünsche uns, dass wir nicht so sehr von Zweifeln mit der Auferstehung geplagt werden, sondern dass wir uns darüber freuen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Ich wünsche uns nicht, dass wir nicht allen möglichen und unmöglichen Geistern hinterherlaufen oder vor ihnen aus Angst weglaufen, sondern an Jesus glauben und ein befreites Leben führen, mit dem klaren Ziel, nämlich der Ewigkeit, der Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel und unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wenn wir an den Anfang der Predigt denken, ich hoffe, dass wir unseren Glauben an den auferstandenen Herrn in unserem Land gut und klar bezeugen, dass die Menschen wissen, Ostermontag ist Feiertag. Warum? Weil Jesus auferstanden ist und weil wir das feiern. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.